Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterheiden. Heute voll mit interessanten aktuellen Themen und mit den wichtigsten Glaubensüberzeugungen, die wir irgendwie versuchen, selber neu zu verstehen und versuchen, Ihnen und euch nahe zu bringen. Wir, das bin ich, Justus Geilhufe, und auf der anderen Ecke, Seite sozusagen, Frau Nina Heeremann. Schön, dass das diese Woche wieder klappt.
Ich freue mich, hier zu sein.
Wir haben festgestellt bei der kurzen Vorbereitung, dass wir mittlerweile zwei sozusagen Dinge schuldig sind. Wir haben in den letzten beiden Folgen sogenannte Cliffhanger gebracht und wir haben also zumindest schon in der letzten Folge den von der vorletzten nicht eingelöst und deswegen wollen wir einfach anfangen. Und bevor wir aber jetzt gleich inhaltlich werden, Frau Heeremann, hier ist seit einer Stunde Sonne. Gibt es auch bei Ihnen Sonne oder haben Sie diese großen Regenwände immer noch über sich und um sich herum?
Nee, hier ist auch die Sonne wieder rausgekommen.
Das hat jetzt irgendwie, also es war, also die Trockenheit von Mai und Juni war furchtbar, aber irgendwie so dieses Tage beinahe schon wochenlange, das hat einen beinahe schon in so eine Art Herbstdepression hineinkatapultiert. Ich will anfangen, und zwar mit dem ersten, was wir haben, damit das einfach vom Tisch ist. Und dann bin ich wahnsinnig gespannt, weil ich habe von Frau Heeremann auch noch nichts gehört, was sie in der letzten Woche erlebt hat. Dazu erzählt sie uns gleich mehr. Wir hatten ja vor 4 Wochen, wenn ihr und wenn Sie das hören, eine lustige Begebenheit, weil ich so stolz und so frank und frei behauptet hatte, wir, das heißt die Sächsische Landeskirche, haben mit unserer Synode, damals ging es um Synoden und Synodenbeschlüsse, um Konzile und Dogmen, Dogmenentwicklung und so weiter, deshalb waren wir drauf gekommen. Ich hatte gesagt, so wie ich das verstanden habe, ist unsere Synode, also die Institution der zweimal im Jahr zusammenkommenden Synode, das älteste demokratische Gremium, was es sozusagen auf der Fläche unseres Freistaats gibt. Und Frau Heeremann hat das hören können und gleichzeitig etwas noch dazugelegt, wie wir in der Kirche sagen, nämlich, dass sie sich gar nicht vorstellen kann, dass das so spät erst war, weil sozusagen andere kirchliche Gremien vorher schon existierten und das, was sie dann als Beispiel gebracht haben, was wirklich überzeugend war, weil es natürlich so im Grundverständnis dieses Ordens einfach von Anfang an festgelegt war, ist, dass die Dominikaner eine demokratische Gemeinschaft sind. Ja. Und
das haben Sie aber jetzt gefaktcheckt.
Ich habe das nur einfach Bettina Westfeld geschickt. Ich habe gesagt, sehr geehrte Synodenpräses, was machen wir denn jetzt da draus? Und da hat sie gesagt, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, darauf zu antworten. Und die launige wäre, dass man natürlich immer sagen muss, dass unsere katholischen Geschwister immer 1500 Jahre Vorsprung vor allem haben. Und sie sagt, natürlich sind Konzile und Synoden Dinge, die einen demokratischen Ursprung haben, wenn auch, und das war dann so ein erster Punkt, den ich erstmal gut hören konnte, war, wenn auch beispielsweise Partizipation, beispielsweise im Hinblick auf das Geschlecht oder auch auf den Stand, nicht immer eingeschränkt, sozusagen uneingeschränkt war, beziehungsweise auch ist. Das war so das Erste, was sie geschrieben hat. Und dann sagte sie eben, das ist jetzt unser Lokalkolorit, von dem sie erzählt. Das Besondere an der Synode in Sachsen ist ab 1923 wenigstens eine Beteiligung von Frauen und Männern gemeinsam. Und die Dominikaner haben ja entweder Frauen oder Männerorden oder eben die Laiengemeinschaften. Und wollte man der Argumentation unserer katholischen Geschwister folgen, finden sich sicher auch noch weitere Gemeinschaften, beispielsweise auch in Sachsen, in denen in diesem, wenn man den Rahmen so setzt, demokratisch entschieden wurde. Die Landessynode wurde aber bewusst 1871 nach den Kirchenvorstandswahlen 1868 von staatlichen Quellen gefördert, um Partizipation zu ermöglichen als Reaktion auf die Revolution von 1848. Also hier steht wirklich die Mitbestimmung im Vordergrund. Soweit erstmal schreibt sie ein paar unstrukturierte Überlegungen von ihrer Seite. Und, das hat sie auch noch geschrieben, Begeisterung für unseren ökumenischen Dialog. Also herzliche Grüße von Dr. Bettina Westfeld, einer versierten Kirchenhistorikerin, die Präsidentin unserer sächsischen Synode ist. Frau Dr. Heeremann, was sagen Sie? Wie können Sie das hören?
Ja, erstmal muss ich natürlich kichern, weil wir haben ja einfach nur davon gesprochen, die älteste Demokratie, und haben nicht gesagt, dass unter welchen Voraussetzungen. Also wenn wir natürlich sagen, die älteste Demokratie, in der Männer und Frauen gleich wahlberechtigt waren, dann klar, dann kommen wir aufs Jahr 1923 mit ihrer sächsischen Synode.
Ja.
Also ich werde es mir jetzt verkneifen, nachzuforschen, ob es gemischte Benediktinerklöster im Mittelalter gab.
Ja.
Wo die Hildegard von Bingen eventuell mitwählen durfte. Aber die Benediktiner haben auch, glaube ich, ganz sicher nicht so eine demokratische Struktur wie die Dominikaner. So versiert bin ich dann auch nicht in der Ordensgeschichte und schon gar nicht in der Kirchengeschichte. Aber ich gönne es Ihnen, dass Sie die älteste gemischte Demokratie haben.
Toll. Das geht wirklich jetzt also runter wie Öl, muss man sagen. Na, aber jetzt sozusagen nur noch mal für die Hörerinnen und Hörer, für uns, bis zu welchem Punkt funktioniert das denn beispielsweise bei den Dominikanern? Da werden Sie jetzt auch nicht so alles wissen, aber also ich gehe davon aus, dass sozusagen die Abtwahl ist dann eine geheime demokratische, oder ist das, also können Sie ein bisschen erzählen?
Ja.
Also es geht ja zum Beispiel auch um die Frage, trifft man sich einmal in der Woche, um Dinge demokratisch zu entscheiden, oder einmal im Jahr? Oder können Sie vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie das in Gemeinschaften, die solche demokratischen Ordnungen haben, wie das abläuft? Was da entschieden wird, wie oft, wie?
Ja, also da würde ich jetzt meinen Kompetenzbereich komplett überschreiten.
Ja, ja.
Ich fürchte jetzt, dass hier irgendein Dominikaner zuhört und sagt, also Frau Heeremann, was erzählen Sie denn da?
Aber sicherlich ein sehr toleranter und freundlicher Dominikaner.
Das stimmt. Aber ich erinnere mich, also im Studium, ich habe bei den Dominikanern studiert.
Ja.
Und da gab es den sogenannten Conseil Académique, das ist natürlich was anderes. Da wird dann besprochen, wurde dann abgestimmt, wie die Hochschule zu laufen hat. Aber das war schon so auch auf der Ebene der Brüder. Die haben dann ein sogenanntes Kapitel, und das ist, weiß ich nicht, ich glaube einmal im Monat oder so. Aber da kann ich mich echt nicht festnageln lassen.
Ja,
ich weiß dass ich immer darüber gestaunt habe, wie schwierig das bei den Dominikanern ist, eine Entscheidung zu fällen, weil es eben immer demokratisch sein muss und bestimmte Mehrheitsverhältnisse und so weiter und so weiter.
Ja.
Und wenn man das dann vergleicht mit den Jesuiten, wo ich vorher studiert hatte, da ist es halt komplett anders, nicht? Die sind wie ein Militär aufgebaut. Da sagt der General, wir gehen nach rechts oder nach links, und da kann keiner mitreden.
Ja.
Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber da sagt einfach, wenn der General sagt, Junge, dich schicke ich jetzt nach Timbuktu und da gehst du missionieren, dann geht der.
Ja.
Während bei den Dominikanern ist es, jeder Prior wird demokratisch gewählt, auch der Ordensmeister, der Alleroberste, der für alle Kontinente zuständig ist, wird demokratisch gewählt, und dann werden jede Provinz wählt bestimmte Brüder, die dann ins Provinzkapitel gehen, und die tun sich dann wieder zusammen und wählen dann den General und auch andere Leute, die da im Rat sitzen. Also das hat der heilige Dominikus schon so gewollt, und es ist total interessant, weil die Dominikaner halt stolz darauf sind und sagen, es ist zwar ein mühsamer Prozess, er dauert viel länger, aber wir glauben, es ist der letztlich irgendwie der Gemeinschaft dienlichere Prozess, während die Jesuiten sich selbst dazu verpflichten, in diesem radikalen Gehorsam zu leben.
Und das ist
total hierarchisch ist.
Ja, und vielleicht schließen wir das Thema auch damit ab, aber das ist ja, also ich habe noch eine persönliche Frage an Sie, aber so nochmal, was den theologischen Hintergrund anbelangt, man könnte ja auch die Frage Also das sind ja keine rein organisatorischen Fragen. Mhm. Hinter diesen Dingen stehen ja Glaubensfragen. Mhm. Und ich denke, der Unterschied wird sein, dass vielleicht die Zielsetzung des jeweiligen Arbeitens vielleicht unterschiedlich ist. Aber der theologische Hintergrund ist ja doch ein interessanter, denn sozusagen machen die Dominikaner haben das ja nicht gemacht, weil sie die Idee von Demokratie super finden, sondern die haben ja einen anderen Beweggrund. Und ist der Beweggrund, dass man sagt, jedes Glied unserer Gemeinschaft hat das Geschenk des Heiligen Geistes und deswegen sozusagen ist es nur richtig, dass jedes Glied auch seine Stimme hat. Und die Jesuiten glauben das ja sicherlich auch, aber sie sagen, wir müssen schnell und klar handeln und entscheiden können, deswegen machen wir das anders. Gibt es da einen Hintergrund, den man vielleicht, also von dem Sie wissen?
Also da müsste ich jetzt, kann ich mir ja als Hausaufgabe nehmen,
ja?
einen Dominikaner fragen, was ja? die theologischen Hintergründe dafür sind bei den Dominikanern.
Ja.
Weil das sind ja letztlich auch zwei ganz unterschiedliche Gemeinschaften. Die Dominikaner sind noch monastisch, werden im Mittelalter geboren als Bettelorden, aber wachsen aus den monastischen Strukturen heraus und sind auch monastisch, nennen sich Fratres, leben in Klöstern. Während die Jesuiten, das war ja das Neue dann im 16. Jahrhundert, dass sie als, ich würde das jetzt modern sagen, Missionsorden geboren werden. Ich weiß nicht, wie man das technisch nennen müsste.
Auch kein Habit haben, ne? Also man erkennt ja Jesuiten nicht.
Also früher... Also Sie haben vollkommen recht, jetzt, heutzutage erkennt man sie schon mal gar nicht, aber selbst als der heilige Ignatius sie gegründet hat, da wollte er, dass Jesuiten so angezogen sind wie vorbildhafte Diözesanpriester. Also sie sollten Vorbilder sein für den ganz normalen Klerus und hat
also in Soutane.
Genau.
Mhm. Ja.
Mhm. Allerdings hatten sie irgendwie die Soutane, da hatten sie den Gürtel ein bisschen anders, sodass wenn man über den Petersplatz geht, man einen Jesuiten an dem Gürtel an der Soutane erkennen kann. Ich kann das nicht, passe da nicht auf, aber das weiß ich, dass die ein bisschen einen anderen Gürtel haben oder anders geknöpft oder so, diese Schlaufe. Und daher, so kann man den Unterschied sehen zwischen einem Diözesanpriester und einem Jesuiten. Aber Ignatius wollte eben, dass die wirklich vorbildlich für die Diözesan, die sollten ideale Diözesanpriester sein und waren ja auch sehr auf die Ausbildung von Diözesanpriestern und Jugendlichen und so ausgerichtet. Also sie sollten echt in der Welt wirken und deswegen sehen sie eben den idealen Jesuiten in der Soutane oder heutzutage der etwas kirchlichere Jesuit in den Vereinigten Staaten läuft genauso rum wie der typische amerikanische Priester im schwarzen Clergyman. Mhm. Und in Deutschland natürlich erkennt man den Jesuiten an der Krawatte.
Oder
wobei
an,
das vielleicht an, auch nicht mehr der Fall ist.
Karohemden.
Genau.
Ja.
Genau. Während die meisten Priester längst schon wieder Kollarhemden tragen.
Ja, ich hab ja an der Jesuitenhochschule studiert. Da gab es tatsächlich keinen der Professoren, die ein. Also, doch, ich glaube, ein Dogmatiker. Der aber tatsächlich vorher Diözesanpriester war.
Also, war das in München, oder?
Das war in München und ich glaube, er hat immer Kollarhemd getragen und ich glaube, ich kann es nicht genau, also ich habe ihn natürlich nie gefragt, aber ich weiß, dass er ein paar Jahre im Bistum Essen, glaube ich, im Bistum Essen Weltpriester war.
Ah, interessant.
Und dann in den Orden eingetreten ist, was glaube ich auch, also nicht wegen der akademischen Arbeit, aber ich glaube, weil er durch die akademische Arbeit Berührung dann bekam und damit auch mit der Spiritualität dann sozusagen in Verbindung kam. Aber ansonsten, genau, also glaube ich auch, dass, oder hatte ich den Eindruck, dass es auch dezidiert nicht getragen wird. Also ich glaube, sie haben alle zwei von diesen Kollarhemden im Schrank.
Weil sie mal nach oben müssen.
Genau, es gibt eine Gelegenheit im Jahr, wo das vielleicht dann nicht anders geht. Aber ansonsten hatte ich immer das Gefühl, es gehört eigentlich auch ein Stück weit zu dem Ethos, zu dieser Atmosphäre, wie auch immer man es beschreiben will, dass sie das nicht machen. Genau.
Das stimmt. Also in St. Georgen war es so ähnlich. Da habe ich studiert.
Ja.
Auch Jesuitenhochschule. Und da gab es einen und dann später zwei, die in den Vorlesungen das Kollarhemd anhatten. Und dann kam ich nach Rom und habe Bauklötze gestaunt, dass an der Gregorianer sogar die Jesuiten Priesterkragen getragen haben.
Ja.
Aber nur an Gregorianer, nicht am Biblikum.
Können Sie den Hörern die Bedeutung dessen erklären? Also es gibt ja auch evangelische Pfarrer, die das tragen. Und wenn sie das tun, dann ist ihre Begründung, dass sie darin erkennbar sind. Also dass man sie unmittelbar als Pfarrer erkennt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also das Kollarhemd ist ja tatsächlich eine evangelische Erfindung. Also sozusagen das, natürlich nicht die Soutane, aber dieses Hemd mit diesem Kragen ist eine Erfindung eines schottischen evangelischen Pastors. Hat sich in den letzten 300 Jahren dann sozusagen, wo die Soutane dann nicht immer dann getragen wurde, über die ganze Welt verbreitet. Und dadurch, dass Priester ja immer sozusagen in so einer Kleidung sein sollen, tragen die katholischen Priester es sehr, sehr oft und oder fast immer. Und damit ist es so identifiziert eigentlich mit katholischen Priestern. Aber ich müsste jetzt noch mal recherchieren, was für den Erfinder die Bedeutung war. Ich weiß nur, dass es seine, also dass er es erfunden hat, um eben, die haben ja auch Soutanen, beziehungsweise so Röcke, also so wie es bei uns den Lutherrock gibt, gibt es ja auch bei anglikanischen Priestern oder bei Church of Scotland Priestern solche Kleidung. Und da ging es wirklich einfach nur darum, diese Kleidung nachzuempfinden, aber eben zu reduzieren auf dieses Obergewand. Mhm. Aber ich glaube, dass es für katholische Priester nochmal eine inhaltliche Bedeutung hat, diesen Kragen und dieses Hemd beziehungsweise die Soutane zu tragen. Können Sie das erklären?
Ja, also nachdem ich kein Priester bin, habe ich mir da auch noch nie größere Gedanken drüber gemacht. Ich meine, das Erste ist genau das, was Sie gesagt haben, nicht? Es ist wichtig, dass der Priester nach außen sichtbar ist, dass er ein Träger der Geweiht, also ein geweihter Diener der Kirche ist. Damit kann ich, wenn ich am Flughafen sitze, ist mir schon mal passiert, also ich freue mich immer, wenn ich einen Priester im Kollar sehe, weil ich weiß erstens, wie schön ein Priester ist gegenwärtig. Zweitens, er ist erkennbar, das heißt, er ist verfügbar. Ich bin schon ein paar Mal am Flughafen hin und habe gefragt, ob ich beichten könnte, weil es eine gute Gelegenheit war. Man hat ja Zeit und vor dem Flug lohnt sich auch. Also es ist ein Zeichen dafür, wer er ist, dass er, hier steht dir Christus zur Verfügung, wenn du die Sakramente brauchst. Und er ist verfügbar eben, erkennbar und... Das hat einmal ein Freund von mir gepredigt bei einer Primiz und hat gesagt, die Tatsache, dass diese Hemden schwarz sind, hat auch in gewisser Weise, ist ein Bild der Trauer, also ein Zeichen für Weltentsagung.
Ja.
Dass ich eben nicht mehr zur Welt gehöre, sondern wie Jesus sagt, ihr seid zwar in der Welt, aber nicht von der Welt.
Ja.
Und man macht bei der Mode nicht mit. Es ist ja, gehört ja auch eine gewisse Askese dazu. Auch Armut, nicht? Also die Priester müssen nicht morgens aufstehen und sich überlegen, oh, was ziehe ich jetzt an und passt dieses Hemd zu jeder Jacke und so weiter, sondern man steht auf, hat seine schwarzen Hemden, immer das Gleiche, muss sich um all diese Dinge keine Sorgen machen und ist schnell auf der Straße, um dienen zu können. Und dann sichtbar und Verfügung. Also es hat was mit Armut, Sichtbarkeit, Verfügbarkeit zu tun.
Ja. Jetzt komme ich zu Ihnen. In Ihrem geweihten Stand gibt es ja keine Kleiderordnung.
Nein.
Und ich habe jetzt noch eine Frage, die ist mir in den letzten Tagen gekommen. Wir haben ja gerade über Demokratie und also sozusagen wie verschiedene Ordensgemeinschaften sozusagen Mitbestimmung und Gehorsam verschieden interpretieren. Mhm. Und meine Frage, die mir da gekommen ist, haben Sie, also ein Diözesanpriester schwört Gehorsam gegenüber seinem Bischof.
Mhm.
Wenn ich bei den Jesuiten eintrete, schwöre ich Gehorsam gegenüber den Oberen, wenn ich Benediktiner wäre und so weiter.
Ja.
Haben Sie eine Gehorsamsverpflichtung gegenüber... Sie haben ja keinen Ordensoberen.
Nee, ich bin ja auch wirklich keine Ordensfrau.
Also ich bin
Laie, durch und durch.
Genau, aber sozusagen unterscheidet Sie irgendetwas von einem, in dieser Hinsicht von einem normalen katholischen Gemeindeglied? Oder haben Sie haben Sie einen Gehorsam beispielsweise gegenüber dem Bischof, Ihr Ortsbischof ist? Nein.
Nein, ich bin ganz normale Laie.
Aha.
Nur die Taufe und ein privates Gelübde der Jungfräulichkeit um Christi willen.
Ja.
Aber ich muss wie jeder andere Laie den Willen Gottes eben in allem suchen, was ich tue. Und dabei hilft mir mein geistlicher Begleiter. Und ich habe die schöne Erfahrung gemacht, dass ich im Hören auf meinen geistlichen Begleiter wirklich noch nie irre gegangen bin, wobei ich auch eine ganz erstaunliche charismatische Erfahrung hatte, wo Jesus mir ganz genau gesagt hat, höre auf das, was dir dieser Pater sagt, durch den spreche ich zu dir. Und daran habe ich mich jetzt 26 Jahre lang gehalten und das war unglaublich gesegnet. Also ich bin quasi gehorsam meinem Beichtvater gegenüber oder geistlichen Begleiter, aber das ist etwas, wozu sich jeder normale Laie entscheiden kann.
Ja, okay, alles klar. Dann, das war wirklich eine persönliche Frage, die ich einfach, weil ich mir gedacht
habe. Ja, nein, ich bin wirklich
Laie. Vielleicht gibt es das also doch. Ja, okay.
Ja.
Gottes Willen suchen in allem, was ich erlebe und tue. Sie haben in den letzten Tagen was total Spannendes erlebt und was super Interessantes getan. Sie waren unterwegs und haben Bischof Barron aus den USA getroffen und haben, glaube ich, für ihn eine Zeit lang übersetzt.
Ja.
Und waren haben ihn getroffen, weil er gerade in Deutschland war, glaube ich, und in Europa war, weil ihm in Münster der Piperpreis überreicht worden ist.
So ist
und,
es.
Und wir haben ein bisschen, wer Zeit gehabt hätte, der hätte sich schon den Vortrag von Pater Wallner und die Dankesrede und so weiter anschauen können. Wir haben so ein bisschen reingeseppt und haben so ein bisschen geguckt, aber genaueres wissen wir noch nicht, außer dieser tolle Ausschnitt, den, glaube ich, ganz viele von uns schon gesehen haben, wie er davon erzählt, wie er Bischof Stefan Oster das erste Mal kennengelernt hat, auf der, glaube ich, bei einer Vorbereitung der Synode der Jugendsynode. Und Oster ist mit einem Lächeln auf ihn zugekommen und hat gesagt, sie werden mich nicht kennen, aber manche sagen, ich bin der deutsche Robert Barron. Und bei der Dankesrede hat Bischof Barron gesagt, ich hoffe ganz sehr, dass man irgendwann über mich mal sagt, ich bin der amerikanische Stefan Oster. Genau, das ist jetzt so das, was wir bisher mitbekommen haben. Wollen Sie mal ein bisschen erzählen, was, er hat den Preis bekommen, und was Sie gemacht haben? Wie haben Sie
ihn erlebt? Ja, eben, also apropos den Willen Gottes suchen, das war nämlich genau so. Ich saß hier und habe mit dem Ludger Schwienhorst Schönberger ge-emailt, der Professor für Altes Testament in Wien war, jetzt emeritiert, und der schrieb mir von dieser Veranstaltung und ich hatte die total vergessen und habe mir so gedacht, ach, das ist ja nur 2 Stunden von hier, Jesus, soll ich da hinfahren? Jetzt bin ich ja nicht in Jerusalem, wie ursprünglich gedacht, und vielleicht sollte ich jetzt da hinfahren, aber ich war mir nicht so sicher, ob ich soll, weil es ja doch ein ganzes Wochenende. Und dann sagte der, komm unbedingt, wir brauchen außerdem noch einen Übersetzer. Und damit war dann meine Frage beantwortet, dachte ich auch so, ja dann. Und dann habe ich dann kommt es von außen. Dann
haben Sie gesagt, ich bin zwar eine Übersetzerin, aber...
ich bin sowas von inklusive in meiner Sprache. Ja. Ich bin wahrscheinlich der letzte Mohikaner, der noch findet, wir sind intelligenter als die...
Gut. Okay, und dann haben Sie es gemacht?
Und dann bin ich ehrlich gesagt, okay, ich komme super gerne. Es war nämlich auch schon längst ausgebucht, ich hätte da sonst gar nicht mehr hingekönnt. Also dankenswert, das war wirklich Vorsehung. Im Nachhinein bin ich Gott so dankbar, dass ich da hingegangen bin. Das hat sich voll gelohnt, dafür Jerusalem verlassen zu müssen. Ich hoffe, dass Sie mich in 10 Jahren da an diesem Spruch noch, accountable halten können, also zur Rechenschaft ziehen.
Ja,
Also ich bin dahin eigentlich nur, weil ich mir dachte, ach witzig, Barron kennenlernen, saulustig. Und dann war es wirklich schon mal deswegen schön, weil einfach das ganze aktive katholische Deutschland da war, sozusagen. Ja, also alle, die irgendwie in Evangelisation was nach vorne bringen wollen und vor allen Dingen mit Social Media evangelisieren, waren vertreten. Angefangen mit KTV und EWTN natürlich und dann Tagespost und dann der Bernhard Meuser, der den U-Card initiiert und diese ganzen, das ist eine ganz tolle Bücherreihe, falls Sie die nicht kennen, Also der Bernhard Meuser macht unglaublich viel in Evangelisation und also laute solche Gestalten, ja. Das war schon mal, es war einfach ein super Cocktail sozusagen, während das falsche Wort ist. Ich habe es jetzt gerade einem der Veranstalter, dem Dr. Hans-Gregor Nissing, habe ich geschrieben. Für mich war es echt ein pfingstliches Wochenende. Es war so vom Heiligen Geist gesalbt. So, das Erste, was mich total angesprochen hat, war, Sie haben schon erwähnt, der Professor Wald hat einen Vortrag gehalten als Erstes. Also die ersten zwei Vorträge am Nachmittag vor der Preisverleihung, die sollten sich mit Josef Pieper beschäftigen.
Ja.
Die haben sich aber alle mit...
Nachdem der Preis benannt ist.
Genau. Und der war ein großer, großer Laie, ein Philosoph, also Philosoph und Laie, verheiratet und ich glaube 4 Kinder, aber das könnte jetzt geraten sein.
Ja.
Der im letzten Jahrhundert... ich glaube, so ähnlich wie 1904 geboren und Mitte der 90er Jahre gestorben, sehr, sehr die theologisch-philosophische Landschaft in Deutschland geprägt hat, aber nicht nur in Deutschland, weit darüber hinaus. Der ist in Amerika sehr, sehr bekannt. Als ich nach Amerika haben alle gesagt, oh, hast du von Pieper dies und das gelesen? Und ein Kollege hat mir Muße und Kult geschenkt. Also das ist eins seiner wichtigsten Bücher im anglophonen Bereich, viel bekannter als bei uns. Aber... was mich besonders berührt hat, war, dass der Professor Wald hat dann einen Briefwechsel zwischen Josef Pieper und Balthasar vorgestellt. Ah. Und zwar, die zwei haben sich schon so ungefähr 1923 kennengelernt. Da war der Pieper 19 und der Balthasar zweifelsfall ein Stückchen älter. Die haben beide an 30-tägigen Exerzitien irgendwo teilgenommen. Den Ort habe ich vergessen. Vielleicht in der Schweiz. Mhm. Zwei junge Männer, die an 30-tägigen Exerzitien teilnehmen, wo typisch, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, nicht? Diese großen Exerzitien, die der heilige Ignatius erfunden hat, die man typischerweise macht, wenn man den Willen Gottes für sein Leben herausfinden möchte. Mhm. Beim Pieper führte das dazu, dass er schließlich aus dem Priesterseminar ausgetreten ist, geheiratet hat, weil das seine Berufung war. Balthasar wurde Jesuit. Dann...
nicht lange, aber er wurde Jesuit.
Genau, nicht lange Jesuit. Die beiden blieben im Briefverkehr.
Ja.
Es gibt zum Beispiel die entscheidenden Briefe waren für mich später, aber der Professor Wald hat so ein bisschen deren Leben zusammengefasst. Und ganz interessant, schon in den 20er Jahren hat Pieper mit seinen Freunden darüber nachgedacht, was man tun kann, um Deutschland zu rechristianisieren in den 20er Jahren. Ja. Da kommt jetzt Guardini ins Spiel, den Pieper auch als junger Mann erlebt hat. Und der war auf der bekannten Burg Rothenfels und da hat der Guardini immer so Wochenende oder ich glaube so Sommerseminar, ganz, ganz viel für Jugendliche gemacht, sehr intellektuell anspruchsvoll. Und da war der Pieper als junger Mann und der Guardini hat irgendwas gesagt und es war eins der ersten großen gottgeistigen Erlebnisse für den Pieper. Das ist ihm so richtig ein Riesenlicht aufgegangen. Leider habe ich jetzt vergessen, was der da gesagt hat, aber ich fand das so interessant. Das war ein Satz vom Guardini, der das Licht in Piepers Kopf angemacht hat, hineinleuchten lassen. Und dann hatte Guardini mehr oder weniger die Orientierung für sein ganzes philosophisches Streben sein Leben lang. So, sowohl der Pieper als auch der Guardini sind weltberühmt geworden, aber beide haben nicht im klassischen Sinne Lehrstühle in Deutschland gehabt.
Ja, das stimmt.
Beide,
Guardini auch nicht. Ja, ja.
Und Balthasar ja auch nicht. Ja. Und wer sind die großen Deutschen aus dem 20. Jahrhundert, die man jetzt noch rezipiert, die damals Außenseiter waren?
Ja.
Genauso der Ratzinger, der war ja nach dem Konzil auch ein totaler Außenseiter. Der hockte da in Tübingen in seinem kleinen Nest und dann später in Regensburg. Und der sagt ja selber über sich, er war völlig allein in Deutschland und seine Freunde waren Henri de Lubac in Frankreich und der Balthasar in der Schweiz.
Ja, ja.
Und das hat mich so angesprochen, weil ich mir dachte, guck mal, warum waren die nicht anerkannt? Weil die sich nicht dafür hingegeben haben, rein beschreibende historische Philosophie oder Theologie zu machen, sondern weiter die Wahrheitsfrage gestellt haben. Und das war halt im akademischen Betrieb nicht cool, ja?
Damals schon.
Ja. Deswegen waren Pieper und Guardini Außenseiter. Die konnte man irgendwie nicht in eine Schublade stecken. Mhm. So, die sind ihrem Gewissen treu geblieben. Die haben die einzige
Frage. Guardini war dann in München, ne?
Mhm. Oder? Dafür wurde, und da wurde dann dieser Guardini-Lehrstuhl kreiert, der heute total angesehen ist.
Ja.
Aber damals wurde der halt für diesen Guardini, von dem man nicht wusste, was mit dem tun, dieser, dieser Lehrstuhl gegründet. Und ja, sowohl Pieper als auch Guardini hatten keine Doktoranden.
Ja, wir müssen, wir dürfen die evangelischen Hörer nicht verlieren. Und jetzt habe ich was, für euch. Es gibt, Guardini ist, ich habe gerade ein Buch von ihm empfohlen an einen pommerschen Kantor, der etwas sozusagen, der sich wünscht, anderen Liturgie mehr beibringen zu können. Und da hatte ich ihm ein Buch von Guardini empfohlen. Und Guardini
wie heißt
das? Der Geist der Liturgie, kann das sein?
Ah ja.
Und Guardini war aber auch er muss ein fantastischer Prediger gewesen sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war Guardini, ob das immer bei der Vorabendmesse oder Samstagmorgen war, aber immer in St. Ludwig.
Ja.
In der, also sozusagen diese fantastische Kirche auf dieser großen Prachtstraße, die vom Universitätshauptgebäude bis zur Feldherrenhalle geht.
Ludwigstraße.
Die Ludwigstraße. Und in St. Ludwig hat er immer gepredigt, war immer übervoll, Studenten, alles voll mit Studenten und jungen Familien. Und ein anderer, in dieser Zeit ganz berühmter Prediger, war im evangelischen Bereich Helmut Thielicke. Und Helmut Thielicke war Dogmatiker an der Universität Hamburg und war ein begnadeter Prediger, seine akademische Karriere war in der Nazi-Zeit unterbrochen. Er ist dann nach Württemberg so mehr oder weniger geflohen, weil das eine der letzten nicht gleichgeschalteten Landeskirchen waren. Und Bischof Wurm hat ihm dann ein einfaches Dorfpfarramt vermitteln können. Und dort war er dann 5, 6, 7 Jahre Pfarrer, bis er dann Ordinarius geworden ist. Ist ein fantastischer Professor geworden und ist berühmt dafür gewesen, dass er jede Woche im großen Michel, also in St. Michael in Hamburg, einer irre großen Kirche am Hafen gepredigt hat und diese Kirche immer voll war und sozusagen draußen Schlangen standen und wirklich im Prinzip alles Volk, was man aus St. Pauli kannte, bis hin zu den Größen der Stadt in diesen Bankreihen saß. Und Thielicke hat eine schöne Biografie geschrieben, zu Gast auf einem schönen Stern, heißt diese Biografie. Und da erzählt er, wie er bewusst Guardini mal besucht hat und predigen hat hören. Und das lässt, und diese zu Gast auf einem hohen Stern, auf einem schönen Stern, die ist in einer unglaublichen Auflage gedruckt, die kriegt man wirklich antiquarisch ungelogen für 1,50 Euro.
Also wer, ist ja toll.
Wer mal so eine Theologenbiografie aus der sozusagen in ihrem Beginn in der Nazizeit und dann in der frühen und mittleren Bundesrepublik lesen will und wirklich einen tollen Theologen und Prediger kennenlernen möchte, der kann sich das wirklich für ganz wenig Geld kaufen. Und da gibt es eben auch eine Begegnung mit Guardini in St. Ludwig in München, die er da erzählt. Und ist natürlich auch total begeistert. Er hat nur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Guardini, vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber er meinte sofort Guardini durchschaut zu haben. Und ich ertappe mich, wie ich das manchmal unbewusst auch mache. Er sagt, Guardini hat ihn, glaube ich, zweimal predigen sehen, in zwei Gottesdiensten, zwei Messen hintereinander. Und Guardini hätte wohl so einen, er sagt, Strategie, vielleicht war es auch einfach nur ein Tick oder was auch immer. Er ist wohl auf die Kanzel und hat wohl für ein paar Sekunden wahnsinnig hektisch das Manuskript und vielleicht auch das Messgewand und so weiter so nochmal zurechtgerückt und nochmal hin. Und mit einem Schlag auf den anderen ganz still und ruhig ist er dann geworden, so wie als würde er sozusagen mit der Körpersprache oder mit dieser Art dort sozusagen alle, die vielleicht gerade noch unruhig und unkonzentriert sind, sozusagen einsammeln und dann auf diesen Fokuspunkt zusammenbringen. Und
ach so. Thielicke
sagt, und Thielicke sagt, naja, das wird Strategie sein, wer weiß. Aber das erzählt Thielicke in seinem Buch.
Interessant.
Ja, super, voll interessant.
Ja, vor allen Dingen so ein lebendiges Zeitzeugnis.
Entschuldigung, das war jetzt eine lange Unterbrechung,
nein,
aber das wollte ich wirklich erzählen, weil das ist so schön, das sind diese Welten, die dort mal sich begegnet sind.
Genau, ganz genau. Und Ja, und das, also das ist ja auch dann die Zeit, also Sophie Scholl und Theodor Hecker und Bonhoeffer, die kommen ja alle in diese Zeit hinein. Aber jetzt wollen wir nicht zu weit weggehen.
Ja.
Also erster Vortrag war für mich das Fazit, wow. Diejenigen, die nach der Wahrheit suchen, die versuchen Theologie zu machen, im eigentlichen Sinne, die sind in der Minderzahl und sind vielleicht von ihren Zeitgenossen überhaupt nicht anerkannt. Ja? Aber diese ganzen, die damals die großen Namen waren, die großen Lehrstühle hatten, von denen redet heute kein Mensch mehr.
Ja.
Aber Pieper und Guardini und Balthasar und Bonhoeffer und Barth werden weitergelesen.
Und dann, Pieper war dann homme de lettres, also der hat sozusagen Bücher geschrieben oder hatte er dann
genau.
eine Professur? Ja,
ja nee. Der hatte eine Professur in Münster. Aha.
Ja, okay.
Aber der Professor Schwinas-Schönberg hat mir gesagt, das war so eine Sonderkreation, so ein bisschen wie beim Guardini. Der,
ja.
der durfte da seine Vorlesungen halten, aber zum Beispiel eben keine Doktoratsstudenten
haben. Ja, also mit akademischem Betrieb wenig zu tun gehabt oder fast gar
genau.
nichts.
Genau. Ja. Hat unglaublich viel geschrieben. So, und also das Erste fand ich spannend, schon zwischen den Ersten und Zweiten Weltkriegen, dieser Versuch der Rechristianisierung Deutschlands. Da habe ich mir gedacht, oh weh, die haben es damals schon probiert, sind ja nicht weit gekommen.
Ja.
Und dann, super spannend natürlich für Katholiken, deren Briefwechsel nach dem Zweiten Vatikanum, wie dann einfach die Medien... Das ist sowas sehr Bekanntes unter Katholiken, dass die Medien haben das Konzil interpretiert. Also die Leute haben nicht die Konzilstexte gelesen, sondern die Journalisten haben so in den Medien erzählt, was sie gerne hätten, mehr oder weniger, was das Konzil gesagt hätte, was es aber gar nicht gesagt hat. Aber die Medien waren so laut, dass die Leute alle dachten, das Konzil hätte das und das und das und das alles beschlossen.
Und dann waren sie enttäuscht aus, ja.
Nee, das Schlimme ist, selbst die Priester haben nur auf die Medien gehört und die große Masse hat das Konzil der Medien umgesetzt. Und die wenigen, die dabei waren, wie ein Ratzinger oder ein Balthasar, der zwar nicht dabei war, aber sehr nah an den Quellen, oder auch ein Pieper, sehr nah an den Quellen, die haben, da hat er so ganz viele Namen aufgezählt von, ich will jetzt nicht alle aufzählen, weil das nur für die Katholiken interessant ist, aber ein Heinrich Schlier, der ein bekehrter Bultmann-Schüler war, Volk, Die waren alle, das ist wie wenn man, also ich glaube, die fühlten sich wie auf der Autobahn, wenn bin ich jetzt der Sonntagsfahrer oder die anderen, beziehungsweise ich hatte immer so das Bild vor mir, wie so, es ist Apokalypse total, überall zerfällt alles und sie stehen da als einsame Rufer in der Wüste und davon handelten so diese Briefwechsel, da ist ja alles zusammengebrochen nach dem Konzil, weil man eben, die Medien das Konzil hat interpretieren lassen und die Bischöfe haben geschwiegen. Und da dachte ich, boah, das ist ja genau wie jetzt. Die Bischöfe schweigen und das Schöne war, im Raum saß der Bischof Stefan Oster, der eben gar nicht schweigt, sondern das war einer von den sehr wenigen, aber eigentlich der einzige, der so explizit, es gab eine Handvoll mutiger Bischöfe während dieses synodalen Weges, aber der Bischof Oster war derjenige, der sich die Mühe gemacht hat, einen YouTube-Kanal anzufangen und den Leuten zu erklären, warum wir glauben, was wir glauben.
Ja.
Das ist ja das Entscheidende, nicht? Und das hat auch eben nach dem Konzil nicht stattgefunden. Da wurde lauter Zeug erzählt, aber warum wir glauben, was wir glauben, wurde nicht gesagt.
Ja.
Und davon handelte dieser Briefwechsel ja sehr erschütternd, die zwei, die sich gegenseitig schrieben, was sie machen sollen und die haben sie gemeinsam geplant, was man für Bücher rausgeben muss und der Balthasar hat, und der Pieper hat immer gesagt, ich bin doch nur ein Philosoph, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt aufstehen muss, den Glauben verteidigen und wo sind die Bischöfe und wo sind die Herren Theologen, ich bin doch nur ein Philosoph. Und dann hat der Balthasar ihn immer ermutigt, weiterzumachen und zu sprechen und zu publizieren und währenddessen hat der Balthasar in der Schweiz publiziert, das war auch toll, der Balthasar hat damals einen Verlag gegründet, Johannes Verlag.
Ja.
Und die Leute von dem Johannes Verlag waren auch in Münster. Also es war echt, da war alles, was gute Arbeit macht. Und okay, also das hat mich sehr beeindruckt, dass die Überlebenden, dass die damals marginal waren, jetzt die großen Namen sind.
Ja.
Und dann hat die Professor Hanna-Barbara Geil-Falkowitz, Philosophin und Professorin in Dresden.
Und Predigerin des Freiberger Doms.
Wie interessant.
Ich habe sie letztes Jahr zu einer Predigtreihe eingeladen.
Nein, wie toll.
Hätte
ich dir erzählt, dass ich sie kenne. Da kennen Sie ja Frau Gerald Falkow ist besser als mich.
Nee, das will ich nicht sagen. Aber sie, genau, sie hat hier mal gepredigt. Und wir mussten ihr leider, der Freiberger Dom hat zwei Kanzeln. Hm. Und einer ihrer Lebensträume war mal, also es gibt die Bergmannskanzel und die Tulpenkanzel. Und die Bergmannskanzel ist nicht nur die eine Kanzel, auf die ich passe, weil beide haben ein Baldachin drüber und nur der Bergmannskanzel ist hoch genug, dass ich drunter passe. Es wurde auch was rausgeschraubt, damit ich überhaupt reinpasse. Bei der Tulpenkanzel ist das absolut unmöglich. Und die Tulpenkanzel ist eine reine Festtagskanzel. Also nur zu den Hochfesten wird sie genutzt. Und das konnten wir auch für Frau Professor Hanna Galf-Halkowitz nicht ändern. Und da war sie, glaube ich, traurig. Wenn sie das hört, es tut mir sehr leid.
Naja, also die ist eine wunderbare Frau. Die hat ja so einen Charme und Witz. Und
ja.
Die hat auch nochmal einen sehr, sehr schönen Vortrag gehalten über Pieper. Und um das, damit das jetzt nicht zu lang wird, dann wurde am Abend, ja, nee, dann hat der Pater Karl Wallner gesprochen.
Genau.
Und ich weiß nicht, ob Sie sich das angehört haben, bei dem Zuhören habe ich gemerkt, ich muss meine Prioritäten anders setzen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob er das war oder die Kombination aus Gerald Falkowitz und Professor Wald. Wahrscheinlich war es die Kombination von den dreien, aber was für mich ganz stark rüberkam, war, wenn unsere Theologie nicht im Letzten auf die Verkündigung hinausläuft oder der Verkündigung dient, dann dient sie zu gar nichts.
Ja.
Und
ja, und wird ja auch sehr uninteressant. Also die theologischen Fakultäten in Deutschland sind ja sehr leer. Also es sind ja, es studieren ja irre wenige Menschen bei sehr vielen Professoren. Also so, es scheint ja auch, also es wird auch viele andere Gründe haben, aber es scheint ja auch wenig sozusagen Attraktivität zu besitzen. Also sozusagen, es lockt ja keinen.
Es lockt keinen, genau.
Oder wenige,
Der Wallner hat, glaube ich, den Johannes Hartl zitiert, der die Theologie in Deutschland vergleicht mit einem Fußballfeldspiel ohne Tore. Man rennt immer so rum und spielt sich den Ball zu, aber man weiß eigentlich nicht, wozu.
Ja,
ziemlich hart.
Schönes Bild, ja.
Aber das ist mir echt ins Herz gefahren. Also ist mir ja eh klar, dass ich Theologie studiere, um zu verkündigen. Aber was mir auch nochmal so bewusst geworden ist, man lässt sich so schnell von so vielen anderen Sachen ablenken und wenn dann kein Raum mehr ist für die Verkündigung, dann stimmt da was nicht, zumindest in meinem Fall. Mhm. Und das war für mich so der Pfingstmoment an diesem Wochenende, dass mir klar geworden ist, stopp, ich muss wirklich sicherstellen, dass ich das Zeitfenster habe, um zu verkündigen und alles andere muss dem dienen und wenn dieses Zeitfenster schwindet, dann stimmt was nicht an meinen Prioritäten. Ja, das war wirklich wie so ein Wort Gottes für mich. Ich hoffe, dass ich mich jetzt auch bekehre und das umsetze, weil ich habe ja schon länger wieder keine Minicuts gemacht und es war für mich eine totale Ermutigung, wieder stärker mit YouTube und Social Media zu evangelisieren oder einfach so Plattformen, wie wir sie jetzt haben, wahrzunehmen. Und dann am Abend war eben dieser sehr schöne Q&A mit Bischof Barron, da haben dann Professor Wald und der Professor Schwienhaus-Schönberger haben 90 Minuten lang dem Bischof Barron Fragen gestellt. Und da hat mich etwas auch wieder getroffen. Das war im Prinzip das gleiche Thema wie jetzt mit der Verkündigung. Der Barron hat so erzählt, wie er in Amerika studiert hat. Und sie hätten die ganzen deutschen Theologen studieren müssen.
Ja.
Also es war, sie mussten studieren, weiß ich nicht, Pannenberg, Moltmann, Tillich. Und dann endete immer alles mit Rahner. Und
übrigens, nur ganz kurz für alle Zuhörer, die ersten drei genannten sind evangelische Theologen.
Genau. Die waren, also das war so der Standard im 20. Jahrhundert. Deutsche Theologie war der Standard und den musste man auch in Amerika beherrschen.
Ja. Bei einer Pannenberg-Schülerin habe ich zum Beispiel meine Dissertation geschrieben. Also da gibt es so, das war ein großes Glück. Da mussten sie durch. Das war der Goldstandard.
Genau, und er hatte eben so erzählt, das wäre dann immer so gewesen in der Vorlesung, dann hätte man so ganz bisschen zu einem Thema, Christologie, ganz bisschen aus der Bibel, ganz bisschen Kirchenväter, ganz bisschen Thomas und dann so, und dann die Synthese von Rahner.
Ja.
Und Rahner angeblich war so der neue Thomas, ja?
Ja.
Und dann kam er nach Paris zum Studium und hat sich überlegt, worüber, also er liebt, Bischof Barron liebt den heiligen Thomas, weil als er 13 war, ist er den Gottesbeweisen von Thomas begegnet und das hat ihn fasziniert. Er dachte so, was, der Glauben ist was Rationales, da kann man drüber nachdenken, ich kann meine Vernunft mit der Frage nach Gott beschäftigen. Und diese Welt hat Thomas für ihn eröffnet und seitdem war er einfach mit Leib und Seele Theologe und deswegen ist der Thomas sein größter Held und deswegen wollte er über Thomas promovieren, aber im Vergleich mit irgendeinem Modernen und ist nach Paris und hat sich einen Doktorvater gesucht, wo er Thomas im Vergleich zu Paul Tillich, irgendein Thema, wo er Thomas und Paul Tillich durcharbeiten konnte. So, und dann sagte er, er kannte ja den Rainer schon auswendig, so mehr oder weniger. Dann
geht mir übrigens auch nie aus dem Kopf, wie ich mal 3 Wochen in einem Benediktinerkloster in den Pyrenäen sozusagen gewohnt habe und Einkehrtage gemacht habe und in dieser Zeit die systematische Theologie von Paul Tillich gelesen habe und mich jeden Abend der Abt das Abendgebet vor dem Nachtgebet, der Vesper?
Die Komplett.
Oder die Komplett. Und immer nach der Komplett gefragt hat auf Französisch, und was haben Sie heute gelernt von, und dann hat er das immer so fantastisch ausgesprochen, Tillich. Und es geht mir nicht mehr aus dem Kopf, wie der Abt immer in Tournai, in den Pyrenäen immer von Tillich geredet hat. Und natürlich gesagt hat, sie mussten auch in ihrem Studium, mussten sie immer Tillich lesen. Fantastisch.
Ja, also ich hoffe, jetzt sind Sie nicht enttäuscht, wenn ich erzähle, was der Bischof Barron dann gesagt hat.
Nee, das kann ich mir jetzt schon vorstellen.
Also dann, Sie werden das jetzt genauer sagen können, ich habe es schon wieder vergessen.
Ja.
Es ging irgendwie um das Christusereignis und dann hat er irgendwie gesagt, der Tillich hat halt genauso wie der Rana und diese ganzen 20. Jahrhundert Leute hyperabstrakt geredet. Also in Christus ist das Symbol Gottes unter der Einbruch Gottes in dieser Welt unter der Entfremdung seiner selbst.
Ja.
So. Und dann hat er gesagt, na, versuch das mal zu predigen. Das ist in Amerika so ein Spruch, nicht? Ja, versuch das mal zu predigen, da laufen dir die Leute weg.
Ja.
Und dieser gleiche Doktorvater hatte einen anderen Ansatz in der Theologie. Da haben sie erst Balthasar gelesen und dann sind sie von Balthasar zurück zu den Kirchenvätern und zur Bibel. Und er sagte, der Balthasar hat ihn zum ersten Mal in die Hand genommen und hat ihn in diese wahnsinnig fremde Welt der Bibel eingeführt mit ihren so merkwürdigen Gestalten, komischen Geschichten. Das ist wie ein Urwald mit lauter seltsamen Bäumen. Und der seltsamste von allen ist der von sich behauptet, er sei der menschgewordene Gott.
Ja.
Und da wäre für ihn der Glaube, das wäre alles lebendig geworden. Und da hat er gemerkt, sein Herz fängt an zu brennen. Und das ist die Weise, wie man von Christus reden muss, in den Worten der Schrift. Und dann hat er noch so zum Vergleich gesagt, sagt, da gucken Sie sich mal die Theologie von Rana an, da ist die Christologie ganz, ganz dünn. Das Gleiche hat er auch für Tillich gesagt. Also er meinte so, der Tillich wäre so der evangelische Rana und hat die beiden gegenübergestellt, Balthasar und Karl Barth natürlich, die beiden großen biblischen Theologen. Und das war für ihn der Durchbruch und dann war ihm so klar, wir müssen von Christus reden. Verkündigung heißt von Christus reden. Diese Gestalt den Menschen vorstellen in all ihrer Seltsamkeit und Nähe und Liebenswürdigkeit und dann eben mit ihrer ganzen Gottheit und Menschheit. Und das war für mich dann auch nochmal an einem Wochenende, wo ich mir dachte, ja, genau das ist es. Das ist der Grund, warum so viel Theologie so trocken irgendwie bleibt und warum die Menschen Jesus nicht mehr kennen, weil wir von allem Möglichen reden, nur nicht von ihm.
Ja, diese Rana und Tillich Verbindung ist, dass sie in der Sehnsucht gearbeitet haben, man könnte es schaffen, die Botschaft der Heiligen Schrift und sozusagen das Tun, das Verkünden und Wirken Jesu Christi existenziell werden zu lassen. Also sozusagen zu zeigen, was das mit sozusagen mit, also wo der Anknüpfungspunkt an der Lebenswirklichkeit des Menschen ist. Und damit haben sie natürlich, was dann immer passiert, sehr, sehr viel über die Lebenswirklichkeit des Menschen geredet. Und das ist natürlich, wenn das gut gemacht ist, auch nicht verkehrt, aber es sozusagen, es verschiebt den Blick gänzlich, und so, da könnte man jetzt mal mit Leuten, die Tillich verehren, nachdenken, aber es also die Blickrichtung ändert sich natürlich vollständig. Und deswegen ist das so eine spannende Geschichte zu sehen, wie eben Balthasar und Barth in die andere Richtung immer blicken wollen. Und deswegen, also deswegen beginnt ja auch, also zum Beispiel Balthasar beginnt ja sein theologisches Werk oder sozusagen dann sein systematisches theologisches Werk, da stellt er ja eine Ästhetik an den Anfang. Also so die Schau der Gestalt Jesu Christi ist der erste Band. Die Schau der Gestalt, das Sehen, Wahrnehmen, Beobachten, was Christus tut. Und sozusagen und bei Kabat gibt es immer die Rede von Christozentrik. Also es geht immer darum, wenn es irgendwie geht, den Blick dort hinzurichten und den Blick auch dort zu behalten, damit eben nicht passiert, was an so vielen anderen Stellen passiert, dass man, weil man so eine große Sehnsucht hat, das verständlich und modern und nahbar zu formulieren, irgendwann nur noch über den Menschen selber redet. Das ist hochspannend. Es gibt dann so diese Missinterpretation von Barth. Er sei so Vertreter eigentlich so eines rein konservativen Turns, also wie als wäre er eigentlich so eine Art, in Amerika nennt man oder redet man ganz oft von Barth als von einem Theologen der Neo-Orthodoxy. Also wie als würde er so ein neues orthodoxes Denken in die Theologie bringen, was zu einem Teil stimmt und zu einem Teil aber eben auch nicht. Das ist jetzt aber so ein Detail, aber in jedem Fall ist das...
Aber Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Also einmal dieses Gegenüber von Anthropozentrik, die bei Tillich und Rahner vorherrscht und dann der Theozentrik von Barth und Balthasar. Und ich meine, man sieht es in den Früchten, gell? Also der Mensch sehnt sich ja danach, Gott zu schauen. Das ist unsere letzte Sehnsucht. Ja. Und die Offenbarung stellt uns Gott vor Augen. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, immer der berühmte Augustinus-Spruch.
Ja.
Jeder von uns sehnt sich danach, Gott zu schauen und den Blick zum Himmel zu erheben und dass der Himmel sich auftut. Und er hat sich halt in Jesus Christus aufgetan. Dann haben Sie gesagt, dass dieser ästhetische Ansatz bei Balthasar, und das war auch so ein Durchbruch dann für den Bishop Barron, also das eine, wir müssen von Christus reden und wie. Für viele Leute wird ja Religion nur auf Moral reduziert und da gibt es diese berühmten drei Transzendentalien, das Gute, das Wahre und das Schöne, und die meisten Leute fangen eben mit dem Guten an, tu das Gute, lass das Böse, aber dann eben hat man das Gefühl, das ist so eine Moral, wie nennt man das? Christen wären Moralapostel.
Ja, und es ist auch sehr kontrovers. Ich habe ja mein Buch, Die atheistische Gesellschaft und ihre Kirche, redet ja davon, dass ich die atheistische Gesellschaft so beschreibe, dass aus ihr etwas von diesem wahren, guten und schönen abhanden gekommen ist.
Genau.
Und das ist extrem kontrovers, oder nicht extrem kontrovers, aber es ist schon viel Widerspruch entstanden, weil ganz viele sozusagen der Rezensenten oder so meinen, das wäre sozusagen so, wir erinnern uns an Julius Trugenberger und sein Diktum, man könnte das dinglich einfach so beschreiben und festhalten und es geht jetzt einfach nur darum, so konservativ zu werden, wie sie das bei anderen befürchten, und jetzt habe ich eben, das ging mir nicht mehr aus dem Kopf und deswegen habe ich jetzt das erste Buch geschrieben eben über die Schönheit, um eben deutlich zu machen, es geht nicht darum, dass man nur barocke Kirchen baut und dass man eine bestimmte Form des Gottesdienstes und der Theologie und so weiter betreibt und dann ist das schön, weil das meinem Geschmack entspricht, sondern nein, Schönheit ist Gott selber und dieser Gott sucht sich Formen, in denen er uns begegnet und die eine Form ist Jesus Christus und das ist mit Schönheit Gottes gemeint und der Zauber ist, sie lässt sich in der atheistischen Gesellschaft finden. Das ist der Beweggrund gewesen, das eine Buch zu schreiben, aber jetzt offensichtlich dann auch noch drei weitere, weil das so viel in den Menschen ausgelöst hat, dass ich von diesen drei Transzendentalien geredet habe, dem Wahren, dem Schönen und dem Guten. Und eben wie von Balthasar habe ich mit dem Schönen jetzt angefangen, weil ich eben verdenke, dass er recht hat, dass man mit der Schau der Gestalt
und das ist genau der Ansatz von dem Bishop Barron. Also das ist genau das, was er von Balthasar gelernt hat. In der heutigen Zeit kann man nicht mit dem Guten und dem Wahren beginnen, weil jeder sagt, wir sind postmodern, niemand will was von Wahrheit hören, es gibt keine Wahrheit, es gibt nicht das Gute, für dich ist das gut, für mich ist das gut.
Genau.
Aber beim Schönen, da muss man nicht diskutieren, das zeige ich dir. Und dann kann der Glanz Gottes
ja,
die Menschen anscheinen, genau.
Ja.
Und das ist eben für den Bischof Barron auch die Transzendentalie, die für unsere Welt und für die heutige Evangelisation die wichtigste ist. Und dann kommt man von vom Schönen zum Wahren und zum Guten.
Ja.
Und wann erscheinen Ihre Bücher?
Also die Gott und die Schönheit ist schon erschienen.
Ah.
Und ich habe gerade den Vertrag unterschrieben für Gott und die Wahrheit. Und merke jetzt, dass ich unter Zeitdruck komme. Und, aber das, genau, das, also diese drei werden geschrieben werden müssen, weil es mir eben darum geht, die Menschen, diese Wahrheitssuche zu probieren. Also nicht zu, also so in einem plumpen Konservativismus zu sagen, nein, wir müssen sozusagen zu einer bestimmten Form, die es vor einer bestimmten Zahl von Jahren an einem bestimmten Ort mal gegeben hat und dann wird wieder alles gut, sondern wir leben im Jahr 2025 und die Welt ist so, wie sie ist und in dieser Welt, glauben wir, lebt und wirkt Gott und wir können uns nach ihm sehnen und wir können ihn finden diese drei, die ich dort in den Blick genommen habe, Schönheit, Wahrheit und Güte, sind eben die drei, die Gott selber sind und die wir in dieser Welt finden können. Und das, also merke ich, ist etwas, was total, also so wie damals, ohne dass ich mir jetzt im Ansatz mit irgendjemandem dort vergleichen will, aber ich merke, dass das mit beispielsweise der Atmosphäre an theologischen Fakultäten etc. wenig zu tun hat, sondern dass dieses historisch Beschreibende dort das ist, worum es geht. Und ich merke aber eben auch, dass das die jungen Kolleginnen und Kollegen in ihrem Amt kaum trägt, also dass dass das nicht viel austrägt, jahrzehntelang pastoralen Dienst zu tun. Und es ist, glaube ich, akademisch relativ uninteressant. Also ich habe mal die Frage, oder so, ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, jetzt als Moltmann dann gestorben war, Jüngel war der Erste, der gestorben, nee, Pannenberg war der Erste, der gestorben, nee, egal, aber sozusagen mit Jüngel, Pannenberg und Moltmann sind die drei letzten Großen gegangen, die 70er, 80er und 90er Jahre geprägt haben. Und meine Doktorarbeit habe ich ja deshalb geschrieben, also meine Doktorarbeit über Bruce McCormick habe ich deshalb geschrieben, weil so eine Sehnsucht da ist nach neuen theologischen Ideen, die eben sich mit dieser Frage nach der Wahrheit Gottes beschäftigen und das so selten mir begegnet und ich eben bei diesem Amerikaner mit seinen schottischen Wurzeln, Bruce McCormick, bei diesem Bart-Forscher eben das Gefühl hatte, das ist eigentlich ein theologischer Neuentwurf. Zumindest wenn er jetzt weitermacht und die angekündigten Bücher schreibt, das ist aus meiner Sicht das, was sozusagen Pannenberg dann an neuen Dingen getan hat, was Moltmann an neuen Gedanken geäußert hat, systematisch zusammengetragen hat. Und ich merkte in mir eine ganz große Sehnsucht danach, dass es so etwas bald wieder mal geben wird. Und daher war meine Motivation, ich möchte auch die erste Qualifikationsarbeit dann auch über ihn schreiben, damit dieses Denken und Arbeiten verbreitet wird. Und dann hatte ich das große Glück, dass wir ein paar Übersetzer gefunden hatten. Und jetzt haben wir noch ein Sammelband rausgegeben mit den wichtigsten Texten von McCormick. Schön. Und also so die große Hoffnung ist, dass das Menschen erreicht. Ohne jetzt zu sagen, das ist das Nonplusultra, aber ich merke so eine Leere und so eine, es fehlt, dass neue substanzielle theologische Gedanken kommen. Und jetzt schließt sich der Kreis, das fehlt uns in der Verkündigung, das fehlt mir in der Gemeinde, das fehlt meinen Gemeindegliedern, das fehlt uns Pfarrern, das fehlt der Kirchenleitung. Wir brauchen ja gute Gedanken über Gott. Wir sind, also wir brauchen das ja existenziell. Und wenn die fehlen, dann ist das dann ist die Wüste sehr trocken.
Genau, und wir brauchen diesen Jesus, der in Menschen gegenwärtig wird, der den Emmausgang mit uns macht und uns einführt in das Wort der Heiligen Schrift. Denn das ist ja letztlich das einzige Wort unter Gottes Sonne, das von Gott selbst inspiriert worden ist.
Ja. Oder um mal einen ganz tollen protestantischen Ansatz dazu zu sagen, wie Eberhard Jüngel gesagt hat, das Realsymbol.
Ja, ja, genau.
Und da fragt man sich auch, wie soll ich das denn predigen?
Genau.
Also herzliche Einladung mal bei aller Kritik, aber so Jüngel, Pannenberg, Moltmann, die evangelische Theologie des letzten Jahrhunderts hat schon wirklich Riesen hervorgebracht. Und das ist wirklich klasse. Manchmal gibt es auch schöne so kleine Biografien oder so kurzweiligere Texte über die Theologen, dass man sich ein Stück weit annähern kann. Also es geht jetzt nicht nur um das Jammern und um das Kritisieren, sondern das sind wirklich sehr hohe Schultern, auf denen wir sitzen können. Unsere Sehnsucht ist nur, dass neue Schultern dazukommen. Und
ja.
Wir müssen jetzt Schluss machen, aber Sie haben uns erzählt von Bishop Barron.
Und also ich im Blick auf Bishop Barron würde ich empfehlen, KTV hat die ganzen Vorträge aufgenommen. Das, was ich fast am spannendsten fand, was jetzt Barron angeht, das Interview mit ihm, das gibt es leider nur in deutscher Übersetzung mit meiner Stimme, aber das lohnt sich trotzdem anzuhören. Das heißt, also auf KTV Wege der Glaubensverkündigung heute Gespräch mit Bischof Dr. Robert Barron. Da hat er mehrere so autobiografische Sachen erzählt und seinen Ansatz in der Evangelisation. Mich hat das unheimlich inspiriert.
Toll.
Und dann auch sich anhören am Sonntag die Laudatio von Bischof Stefan Oster und dann die Antwort, das war dann ein richtig akademisches Paper von Bischof Barron, da spricht er über Pieper.
Ja.
Und
man kann sich das Hochamt anschauen, das ist auch vollständig aufgenommen worden. Da sieht man die Bischöfe und auch Barron, der zum Beispiel auf Deutsch dann auch betet. Das fand ich sehr berührend, wie er auf Deutsch Messtexte liest.
Ja, der kann relativ gut Deutsch.
Mhm.
Ja.
Und schön.
Ja. Ja.
Frau Dr. Heeremann, was für eine intensive Stunde. Wir hoffen, dass das nicht zu, dass das jetzt nicht zu hochtrabend war, dass unsere Zuhörer, die ja auch einfach Gemeindeglieder sind, nicht einfache Gemeindeglieder, sondern Gemeindeglieder, dass die was mitnehmen können davon. Vielen, vielen Dank für...
Und für die den Bischof Barron gar nicht kennen, den muss man natürlich empfehlen, dass sie Word on Fire in YouTube abonnieren. Da kann man ganz viel von ihm hören. Das ist einer der wahrscheinlich wirksamsten Verkündiger in unserer Zeit, hat insgesamt, habe ich jetzt gelernt, 6 Millionen Followers, wenn man die verschiedenen Social Medias zusammenrechnet.
Ja, wofür er unter anderem ja auch diesen Preis bekommen hat. Das
genau.
Ist ja wie eine Art Anerkennung dieses Werkes.
Ja.
Frau Heeremann, vielen, vielen Dank. Ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer können das genauso sagen. Danke, dass das so möglich war. In den nächsten Folgen gehen wir zurück zu der Frage nach der Dreifaltigkeit Gottes und nach der Frage, wie die drei Personen nebeneinander und miteinander und ineinander leben und wirken. Dazu in den nächsten Folgen wieder mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs uns weiterempfehlen. Und wenn Sie das noch nicht gemacht haben, wir würden uns freuen, wenn Sie auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören, eine Bewertung dalassen. Das hilft der Performance des Podcasts ungemein, wenn es bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Podigy und so weiter, wenn es dort einfach Bewertungen und kurze Rezensionen und Empfehlungen gibt. Das hilft uns sehr, an Reichweite zu gewinnen. Bleiben Sie alle behütet. Vielen, vielen Dank und bis bald. Thank you.